Das Tagebuch des täglichen Wahnsinns.
Heute abgehört. 13.40 Uhr. Ich frage mich, wie kontrolliert man einen Geheimdienst? Geht Merkel zum BND-Chef und sagt, was machen Sie da? Und der sagt dann, ich gehe heim. Nein, das ist natürlich nur ein Witz. Die Wirklichkeit ist viel seriöser. In Wirklichkeit fragt das parlamentarische Kontrollgremium den BND, was macht ihr da? Und dann sagen die, das ist geheim. Dann fragt Kanzleramtsminister Pofalla das parlamentarische Kontrollgremium, habt ihr die Geheimdienste gefragt? Dann sagt das Kontrollgremium, ja, wir haben gefragt. Dann fragt Pofalla, und was haben die gesagt? Dann sagen die, das ist geheim. Und dann schreibt der Kanzleramtsminister der Merkel eine SMS, dass der BND jede Frage des Kontrollgremiums beantwortet hat. Und nein, das ist leider kein Witz. 14 Uhr. Unsere Kanzlerin hat gesagt, von Prism hätte sie erst aus der aktuellen Berichterstattung erfahren. Das wundert mich nicht. Sie beschäftigt ja auch einen Innenminister, der vom Grundgesetz offensichtlich erst in der Zeitung gelesen hat. Anders ist seine Aussage nicht zu erklären. Die technischen Möglichkeiten zur Ausspähung seien nun mal vorhanden. Wenn die Bürger Schutz wollten, tja, müssten sie eben selbst was tun. Genau, gegen Einbrecher zum Beispiel. Da muss man heutzutage nicht mehr den Staat belästigen, sondern als Bürger einfach mal ein bisschen Eigeninitiative zeigen. So ein kleiner Lynchmob ist doch schnell organisiert. Die technischen Möglichkeiten sind ja vorhanden. 15 Uhr. Sicherheit ist ein super Grundrecht, hat Hans-Peter Friedrich gesagt und damit offenbart, dass er lieber Agentenromane liest als einschlägige Rechtstexte. Mein Name ist Friedrich. Hans-Peter Friedrich. Die Doppel-Null im Auftrag Ihrer Majestät. Sicherheit ist kein super Grundrecht. Klar braucht man Sicherheit, damit eine Gesellschaft funktioniert, so wie man Stille braucht, um Unterricht machen zu können. Nur, wenn der Direktor anordnet, dass Lehrer und Schüler während der gesamten Schulzeit kein einziges Geräusch mehr von sich geben dürfen. Sicher, dann hätte man Stille. Aber eben nur noch. Eins noch, ist es nicht bezeichnend, dass in Zeiten größter Datensammelwut ausgerechnet ein Mann abgesägt wird, der Löscher heißt.
Die NSA hat ein Imageproblem, hat sie jetzt erkannt. Da muss ich wirklich nochmal kurz nachfragen. Nur eins? Also angesichts der Tatsache, dass gefühlt jeden Tag ein neues Spähprogramm publik wird, würde ich die Zahl doch nach oben korrigieren wollen. Ganz frisch X-Keyscore. Da gab es irgendwie Prism 1, 2, 3000. Ich würde sagen Imageprobleme Plural. Jedenfalls hat die NSA jetzt gesagt, das ist alles verzerrt dargestellt von den Medien. Das sind wir. Die NSA muss es wissen, sie hat ja alle Daten. Nein, ich will nicht polemisch sein. Der Chef der NSA höchstpersönlich, General Keith Alexander, hat auf der berühmten Hacker-Konferenz Black Hat in den USA gesprochen und seinen Laden verteidigt. Unter anderem hat er gesagt, dass das Geheimgericht, das das Absaugen von Daten genehmigt, keine Farce sei, wie Kritiker behaupten, es gäbe da keine Carte Blanche. Zitat, ich musste schon mehrmals vor den Richtern erscheinen und kann sagen, dass sie keine schwachsinnigen Begründungen akzeptieren, auch nicht von einem Vier-Sterne-General. Aha, wissen Sie, was das heißt? Er muss es offensichtlich probiert haben. Also der hat es mit einer schwachsinnigen Begründung probiert. Und beruhigt uns das jetzt, dass das nicht geklappt hat?
US-Regierung verspricht, Privatsphäre von Geheimdiensten künftig besser zu schützen. Der Pressesprecher des Weißen Hauses, Jay Carner, erklärte gestern überraschend vor versammelter Presse, der unerträglichen Datensammelwut von Whistleblowern muss endlich ein Riegel vorgeschoben werden. Es sei nicht hinnehmbar, dass intimste Details aus dem Leben unbescholtener Geheimdienstler von Dritten einfach so abgegriffen und ausgewertet werden. Schließlich leben wir hier in einem Rechtsstaat.
Komport Nummer 387, BR Doping. Hallo und herzlichen Glückwunsch zum 387. Komport, den ich am heutigen sonnigen, aber nicht mehr ganz so heißen Freitag, dem 9. August 2013, Tag 221, aufgenommen habe. Was haben wir?
It is 10:03.
Ja, weil, wenn ich die ganze Zeit laber, kann man auch das Flugzeug im Hintergrund, das Motorflugzeug im Hintergrund hören. Aber ja, das Intro nebenbei ist heute mal wieder dreiteilig, besteht nämlich aus dem Tagebuch mit Abgehört, Politikum und der Schwachsinnsbegründung und Postillon und der US-Regierung. Und genauso dreiteilig wie das Intro ist auch der Podcast diese Woche wieder. Bestehen nämlich aus zwei Teilen Politik, einem Teil Tech inklusive Mafia und einer Space-Meldung. Und was ihr jetzt hier konkret hören könnt, wenn ihr einfach am Stück weiterhört, ist dann Teil 2 Politik, die zweite Hälfte für diese Woche, in der sich ganz klassisch wieder die Regierung und Wahlkrämpfe und die Wirtschaft eingefunden haben. 14 Grad, scattered, klausige, und hier hinten ist Baustelle. 25. Cool Greetings. Die 14 Grad wünschen wie 15. Comfort Leveln wie, wo haben wir es denn? 14. Und der Wind macht irgendwas zwischen 7 und 11 km/h hier aus dem West. So. Hilfe, irgendwas steht hier anders. So, da wäre ich dann wieder mit der dämlichsten Regierung, die wir dieses Jahr hatten. Bis jetzt. Ja. Die da mit einer Meldung aus der Kategorie Ach anfängt, der ich deswegen auch den Titel verpasst habe, nämlich dem BR-Doping. Stellt sich raus, ja, was den bösen Ostblock-Staaten immer vorgeworfen wurde, dass da nämlich staatlich subventioniert gedopt würde. Hat es im Westen auch gegeben. Oder wie Trollfe hier so schön formulierte. Wisst ihr noch, damals, als die Mauer noch stand, als die immer ihre Sportler gedopt haben, mit staatlichen Mitteln? Nein, nicht die DDR, Westdeutschland. Vordergründig soll es bei den Dopingforschungen laut der Studie um den Nachweis gegangen sein, dass bestimmte Stoffe gar nicht leistungsfördernd seien. War allerdings das Gegenteil der Fall, wurden die Präparate zügig eingesetzt, quer durch zahlreiche Sportarten. So, das wirft dann natürlich die Frage auf, so, wer ist denn dafür verantwortlich? Ja, die jeweiligen Sportminister, die rein zufällig auch als Innenterroristen tätig waren, was unter anderem einen Herrn Schäuble, einen Herrn de Terrier, einen Herrn Schilly das Schaf und Co. Betreffen. So, gerade bei Schäuble, der ist lang genug dabei gewesen, dass der ja auch zu Kohlzeiten schon mal Innenterrorist war. Und der braucht sich nicht rausreden mit, ja, das ist aber jetzt erst. Da weiß er ja von nichts. Nichts. Ja, oder anders ausgedrückt eben. Huch! Doping. Staatlich bezahlt. Aha. Ja, also bei den bösen Ostblockstaaten war das böse. Jetzt bitte hier Begründung einfüllen, warum das jetzt bekannt gewordenermaßen bei den Weststaaten, also vor allen Dingen BRD fällt mir da halt ein, dann legal war. Warum das völlig in Ordnung gewesen ist. Na? Los, Begründung einfüllen. Weil, also ganz ehrlich, entweder es ist böse, man kann sich auf Moral High Ground hinstellen, dann hat man es aber auch nicht selber zu machen. Oder es ist nicht böse, sondern ist halt das Übliche, macht ja jeder. Dann darf man sich aber auch nicht hinstellen und andere Leute mit dem Finger anzeigen. Hm? Oder anders noch zurück. Huch. Da gibt es wieder einen Fall von DIH Gegen. Der Deutsche Industrie- und Handelskammertag hat die Pläne von Bundeskanzlerin Merkel kritisiert, den Solidaritätszuschlag über 2019 hinaus beizubehalten. Mit der Steuer sei eine klare Idee verbunden gewesen, nämlich die Wiedervereinigung zu stemmen. Blubberte der DIHK-Hauptgeschäftsführer Martin, der in Ulm erscheinenden Presse. Wenn der Wahlkampf vorüber sei, müsse sich die Politik viel intensiver fragen, welche Leistungen BIMPE, Länder und Kommunen erbringen müssten. Oder anders ausgedrückt, bla 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 bla, Steuersenkung, bla 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 bla, Steuersenkung, bla bla. Ein bisschen zu offensichtlich, finden Sie nicht? So, dann gibt's Dempöre, Kriegsminister. Der Hase hatte die jüngsten Anschläge auf Einrichtungen der Bimbiswehr als skandalös bezeichnet. Es sei unerhört, dass es solche Attacken gegen die deutsche Armee gebe, sagte der CDU-Politiker der Zeitung. Zuletzt waren in Havelberg in Sachsen-Anhalt mindestens 16 Fahrzeuge und eine Großgarage der Bimbiswehr in Brand gesetzt worden. Der Hase und Inlandsgeheimdienstpräsident Maaßen vermuten hinter der Tat linksgerichtete Antimilitaristen. Ja. Und dann ist ausgedrückt, er empört sich auch nur deswegen, weil der Inlandsgeheimdienst die bösen, bösen Linksterroristen vermutet. Und nur noch mal zum Mitmeißeln. Linksterroristen wird im Regelfall sowas... Motorflugzeug? Sowas Schlimmes vorgeworfen wie Sachbeschädigung, weil nichts anderes ist das. Rechtsterroristen, nur noch mal zum Mitmeißeln, das sind die Pfeifen, die da gerade im NSU-Verfahren deswegen vor Gericht stehen, weil sie so bummelig 10 Menschen umgebracht haben sollen. Na, um da einfach mal so einen Vergleich hinzubekommen. Aber ja, also empörend. Übrigens, Herr der Hase, Sie waren ja auch mal Innenterrorist. Jetzt sagen Sie nicht, Ihnen ist in der Zeit überhaupt nie irgendetwas aufgefallen. Das wäre nämlich zu offensichtlich. Aber ja, habe ich mir am Sonntag reingeklebt. Dann gibt's den Papst hier, der sich zu Soli geäußert hat. Der Solidaritätszuschlag ist nämlich nach Einschätzung des früheren Verfassungsgerichtspräsidenten Hans-Jürgen Papst hier in wenigen Jahren verfassungswidrig. Spätestens 2019, wenn auch der Solidarpakt 2 Ende, lasse sich der jetzige Solidaritätszuschlag verfassungsrechtlich nicht mehr begründen, sagte der Jurist der Zeitung. Den Vorschlag der thüringischen Ministerpräsidentin Christine Lieberknecht, den Solidarpakt 2 nach 2019 in einen Fonds für bedürftige Regionen in ganz Deutschland zu verwandeln, wies der Ex-Verfassungsrichter zurück. Wobei mich an der Stelle mal interessieren würde, ob es da irgendwie eine Begründung für gibt. Weil also hier so in der Meldung einer nicht genannten Agentur vermisse ich irgendwie was, was auch noch aussieht wie eine Begründung. Und ich bin mir fast sicher, dass der Papst hier nicht einfach nur sagt, das ist halt verfassungswidrig, Punkt. Sondern dass er sagt, das ist halt verfassungswidrig, weil. So, und der Weil-Teil wäre das, was mich da am meisten interessieren würde an der Aussage. Aber eben, nachdem ich die Zeitung nicht lese, und auch nicht beabsichtige zu lesen, steht das hier natürlich nicht. So, dann gibt's den Innendoptusch. Das Terrorministerium, das Bundesinnenministerium hatte den Vorwurf der Vertuschung im Zusammenhang mit der Studie über die Doping-Vergangenheit. Ach so, genau, die Doping-Geschichte, da gibt es nämlich noch ein schmackhaftes Detail. Das ist rausgekommen, weil eine Zeitung eine Studie irgendwie einsehen konnte, die der Deutsche Olympische Sportbund schon im Jahre 2008, also auch schon ein paar Tage länger her, in Auftrag gegeben hatte. Die Studie ist auch wohl irgendwie schon fertig, auch schon eine ganze Weile, ist aber nicht veröffentlicht, weil aus gutem Grund, so, ne? Oder anders ausgedrückt, ja, es ist also jetzt quasi den Auftraggebern bekannt, dass in BRD gedopt wurde. Und wer sagt eigentlich wurde? Und das ist jetzt nicht öffentlich, weil aus gutem Grund. Ja, schön. Und also das Terrorministerium hat den Vorwurf der Vertuschung im Zusammenhang mit der Studie entschieden zurückgewiesen. Das Bundesinnenministerium habe großes Interesse an einer lückenlosen Aufklärung. Ja, brutalst möglich. Keine Ahnung. Und Bewertung der Doping-Vergangenheit in beiden Teilen Deutschlands, blubberte ein Sprecher in Berlin auf Anfrage. Nach bekannt werden weitere Details aus der Forschungsarbeit der Berliner Humboldt-Universität, waren nämlich Forderungen nach Veröffentlichung der Studie laut geworden. Ja, dann sind auch Teile der Studie veröffentlicht worden, allerdings immer noch nicht die ganze Studie, sondern nur so schnipselweise, also quasi die Gutenberg-Verteidigung. Man gibt immer nur das zu, von dem man sowieso weiß, dass es jeder weiß. Und wartet dann einfach mal ab, ob noch mehr rauskommt. Keine Angst, es wird noch mehr rauskommen. Aber ja, habe ich mir auch am Sonntag reingeklebt. Genau, dann dob öffentlich. Der Druck der Öffentlichkeit hat gewirkt. Das Bimbis-Institut für Sportswissenschaft hat die brisante Studie zum Doping in der Bimbis-Republik Deutschland veröffentlicht. Die Geschichte dieses Dopings beginne demnach nicht erst 1970, sondern bereits 1949, heißt es in dem Bericht der Berliner Humboldt-Uni. So seien bis 1960 Amphetamine systematisch zum Einsatz gekommen. Auch die Elite des deutschen Fußballs hätte diese genommen. Meistens ohne klare Namensnennung wird auch die Mitwisserschaft von damaligen Verantwortlichen im Sport angeprangert. Kam dann am Montag raus. Aber wie gesagt, das Ding ist nicht vollständig veröffentlicht. Was dann natürlich irgendwie die Frage aufwirft, wer dich zu verbergen hat. hat doch auch nichts zu befürchten. Warum ist diese Studie denn nicht öffentlich? Was befürchten Sie denn, Herr Innenterrorist? Ja, also auch Brüllrich kann da mal wieder keine großen Punkte sammeln. Ja, also mal ganz davon abgesehen, wie war das irgendwie? Letzte Theorie aus Holgi, Herr Pritlaff und Co. So, ja, der echte Innenminister, das ist nicht der Herr Brüllrich. Der echte Innenminister macht seine Arbeit. Der Herr Brüllrich ist nur dafür da, damit die Öffentlichkeit sich an dem abarbeiten kann. 35. Dann gibt's The Hamaidere. Nach dem gescheiterten Drohnenprojekt Eurohawk will nämlich Kriegsminister De Haase bei künftigen Rüstungsprojekten eine Kostenexplosion verhindern. Bei einem Besuch des BIMBES-Amtes für Ausrüstung in Koblenz blubberte der CDU-Politiker, es sei ein Systemfehler gewesen, dass die Kosten immer weiter gestiegen seien und nachher keiner dafür die Schuld übernehmen wolle, weder die Industrie noch die Verwaltung. Ziel sei es, solche Fehler in Zukunft zu vermeiden. Allerdings lese ich da irgendwie nur Bullshit, weil wie will man denn solche Fehler in Zukunft vermeiden? Man könnte es ja ganz einfach machen. Der Herr Kriegsminister persönlich wird sich in Zukunft für jedes einzelne Beschaffungsprojekt ab einem Einkaufspreis von größer, hier irgendeine Summe einsetzen, interessieren. Wird regelmäßig den aktuellen Status davon in Erfahrung bringen, aktiv und sich nicht darauf verlassen, dass wichtige Informationen ihn schon irgendwie erreichen werden. Weil, so ganz offensichtlich, wichtige Informationen, die ihn immer nur dann erreichen, wenn sie auf einer Entscheidungsvorlage, im entsprechenden Entscheidungsvorlageformat, bei ihm vorbeigesegelt kommen. Das ist halt arg spät, weil, wenn dann der Herr Bimmelmanns der Meinung ist, also, ja, das Ding wird scheitern, aber das braucht ja jetzt noch keine Entscheidung. Die Entscheidung brauchst du eigentlich erst, wenn es dann auch wirklich scheitert. Boah, dann lassen wir es doch mal ein bisschen liegen. Ja, oder Alternative, es wird scheitern oder es wird 3 Milliarden Euro teurer. Ja, vielleicht sollten wir dann langsam mal eine Entscheidungsvorlage beim Herrn Kriegsminister vorbeitragen. Huch, der Herr Kriegsminister, völlig überrascht. Oh mein Gott, das konnte ich ja nicht wissen. Na, mal ganz davon abgesehen, was bringt eigentlich den Herrn Kriegsminister auf das dünne Blatt, dass er in Zukunft noch weiter Kriegsminister sein könnte? Gibt da so Gerüchten zufolge mindestens ein Ereignis, was ihn daran hindern könnte, nämlich eine Bimbestagswahl. Na, ich meine, es sieht im Moment nicht danach aus, als wäre Merkel überhaupt abgesiegt und als wäre es sehr wahrscheinlich, dass nicht Schwarz-Gelb sogar wieder weitermachen könnte. Weil aus völlig unerfindlichen Gründen es tatsächlich Leute gibt, die auch Geld wählen. Gelb. Entschuldigung. So, genau, das zur Regierung. Dann hätten wir hier noch Kampfmeldungen. Da gab es erstmal den Steuerrösler. Steuerentlastungen soll es nach den Worten von FDP-Chef Rücktritt erst geben, wenn im Bimbes-Haushalt Überschüsse erzielt werden. Komisch. Seit wann ist denn der Herr Rösler gegen Steuersenkungen? Der Herr Rösler war doch mit dem Herrn Westerweef damals. Na, boah, ist jetzt gerade mal 4 Jahre her. Waren die doch die Einthemenpartei. Sie werden nur dann dem Steuersystem weiter oder der Regierung weiter mitmachen, wenn es ein einfacheres, gerechteres, Blafasel-Steuersystem gäbe. So, ist irgendwie nie passiert. Na, und jetzt sagt Rösler, ja, also Steuersenkung gibt es eigentlich erst, wenn der auch Haushalt ausgeglichen ist. Also nie. Oder wollt ihr nur den pro forma ausgeglichenen Haushalt, den ihr jetzt schon so tut, als hättet ihr? Also was ist diese Aussage? Was ist der Kern davon eigentlich? Rösler stellte als frühesten Zeitpunkt das Jahr 2015 in Aussicht, in welcher Form die Bürger entlastet werden sollen, diese hoffen. Als Möglichkeit nannte er aber Korrekturen bei der sogenannten kalten Steuerprogression. Die nennt ihr irgendwie jedes Mal. Ja, kalte Progression abschaffen, kalte Progression abschaffen, kalte Progression abschaffen. Wie wär's damit? Wir schaffen einfach mal die Vollidioten ab, die völlig überbezahlt einfach immer nur dieselbe Scheiße labern. Herr Rücktritt. Na, übrigens, Herr Rücktritt, wenn es keine große Gesundheitsreform gibt, dann will man sie nicht. Herr Rücktritt, zeigen Sie doch bitte mal im Bundesanzeiger, wo ist denn die große Gesundheitsreform? Wann ist sie denn veröffentlicht worden? Es muss mir glatt entgangen sein, Herr Rücktritt. Oder eine schrittweise Abschaffung des Solidaritätszuschlags. Schrittweise Abschaffung, haha, wie soll das funktionieren? Es gibt A, die Verpflichtung bis 2019. da zu zahlen. Und was nach 2019 ist, ist nach 2019. Da hat übrigens auch die nächste Bundesregierung nur begrenzten Einfluss drauf, weil das außerhalb der Amtszeit ist. Aber ganz davon abgesehen, dass jetzt irgendwie ein Magazin, berühmt durch Hitler-Tagebücher, behauptet hatte, Frau Merkel wolle schon im Jahre 2016 zurücktreten. Das wage ich allerdings begründet zu bezweifeln. Die Frau ist so machtgeil, dass ich nicht glaube, dass sie zu irgendeinem Zeitpunkt freiwillig ihren Stuhl räumen wird. Genauso wie Kohl ja auch nur ging, nachdem er dann gewaltsam entfernt wurde. Ja, damals, als Schröder an die Macht kam, da haben die Wähler nicht mehrheitlich Schröder gewählt, sondern sie haben Kohl nicht gewählt. Weil da irgendwie auch dem Letzten langsam klar wurde, dass mit dem Mann sich nichts mehr bewegen würde. Ja, und dann kullert Kohl jetzt irgendwie in irgendwelchen Parteiveranstaltungen von der CDU irgendwo auf eine Bühne. Und meine Fresse ist der alt. Aber ja. Die Fortschreibung der Abgabe über das Jahr 2019 hinaus lehnt er übrigens ab. Dies gelte auch dann, wenn damit schwächere Regionen in ganz Deutschland gefördert werden sollen. Es gäbe bereits einen Ausgleich und der heiße Länderfinanzausgleich, betonte Rücktritt. Witz an dem Länderfinanzausgleich ist, dass der doch auch irgendwo da in der Zeitschiene neu designt werden muss. Also nein, im Jahre 2019 gibt es gerade keinen Länderfinanzausgleich. Manns davon abgesehen gibt es da so im Bimbis-Länder namens Bayern und Hessen, die da gerade vor ein Bimbis-Verfassungsgericht ziehen wollen. Um den Länderfinanzausgleich als verfassungswidrig zu deklarieren. Oder anders ausgedrückt, nein, es gibt kein Ausgleichssystem, Herr Rücktritt. Das Ausgleichssystem, was es bisher gab, das löst sich sowieso demnächst wieder in Wohlgefallen aus. Auf. Also, Bullshit. Aber ja. Ich meine, okay, man könnte argumentieren, ja, also das, was der Soli jetzt macht, das könnte man ja in den Länderfinanzausgleich rein integrieren. Könnte man argumentieren. Das so funktioniert? Keine Ahnung. Also, ja. Dann gibt es die Strom-VPD. Wegen der weiter steigenden Strompreise hatte die SPD die Bundesregierung zur deutlichen Senkung der Stromsteuer aufgerufen. Als erster Schritt sollte die Stromsteuer um 25% gesenkt werden. Blubberte SPD-Fraktionschef Frank-Walter das Steinarschloch, Meier, gegenüber einer Nachrichtenagentur, die nicht genannt werden möchte, in Berlin. Im September werden die neuen Zahlen zur Umlage für die Förderung von Windrädern, Solarparks und Biogasanlagen erwartet. Ein deutlicher Anstieg wird erwartet. Die Umlage ist Teil des Strompreises, ebenso wie die Stromsteuer, die 2,05 Cent je Kilowattstunde ausmacht. Also eigentlich, Herr Steinmeier, wäre es ja opportun, wenn Sie sagen würden, ja, wenn wir erstmal an der Regierung sind, dann schaffen wir die Stromsteuer ab. Sich hinzustellen und zu sagen, Regierung, schaff doch mal die Stromsteuer ab, ist irgendwie, ich weiß auch nicht. Also als Wahlkampfbotschaft ist das ein, ich weiß, dass wir sowieso nicht an der nächsten Regierung beteiligt sein werden. Von daher, dann regierende Regierung, ich beauftrage euch jetzt schon mal im Namen des Wahlkampfes, schafft die Stromsteuer ab. Tear down this wall. Also ich meine ja, dass die SPD ihren eigenen Wahlkampf torpediert, das überrascht jetzt ungefähr niemanden, weil das tun sie schon lange. Aber also so offensichtlich. Dann gibt's den Gysi, der, Interview der Woche im Deutschlandfunk, da mal mit dem Schuh auf den Tisch gekloppt hat, wie Trollf es formuliert. Na klar sind wir regierungsfähig, so viel gehört ja nicht dazu. Schauen Sie sich mal die Bundesministerinnen und Bundesminister an. Also deren, sagen wir mal, Fähigkeiten sind ja auch begrenzt. Glauben Sie im Ernst, das könnten wir nicht? Hat er ja recht. Natürlich können die Linken das. Der Witz an den Linken ist, dass die allerdings im Moment die einzige im Bundestag vertretene Partei sind, die glaubwürdig darlegen können, dass sie bei Überwachung und bei allem möglichen Scheiß nicht mitgemacht haben, weil sie halt noch nie an einer Bimbis-Regierung beteiligt waren. Und ich glaube auch nicht, dass solange eine christlich zensierende Union irgendetwas in einer Regierung zu sagen hat, die Linken da irgendwie mitspielen dürfen. Die SPD weigert sich ja beharrlich, mit den Linken reden zu wollen, wegen weil aus gutem Grund. Ja. Also die haben auch keine Begründung. Und von daher wage ich mal zu bezweifeln, dass auf absehbare Zeit die Linken irgendwann mal in einer Regierung sein werden. Was dann denen allerdings die große Macht der Daueropposition gibt. Und vor allem ist mir ja aufgefallen, so irgendwie in letzter Zeit, also ist mir schon seit geraumer Weile aufgefallen, die Linken stellen immer wieder genau die richtigen Fragen. Die machen Anfragen an die Bundesregierung, die echt unangenehm für die Bundesregierung sind und kommen damit eben genau der Aufgabe der Opposition nach. Das, was die SPD schon seit Jahren nicht macht. Na, die SPD benimmt sich immer als, ja, also wären wir doch nur Regierung, wir würden ja alles anders machen. Ja, ihr wart mal Regierung, was habt ihr denn anders gemacht? Wären wir Regierung, würden wir jetzt aber alles anders machen. Aha, ja, also beim letzten Mal, wo ihr in einer Regierung wart, habt ihr nichts anders gemacht. Ja, aber wären wir jetzt in der Regierung, ja, das Thema hatten wir schon. Oder anders ausgedrückt, die SPD hat immer noch nicht begriffen, was es eigentlich heißt, nicht an der Regierung zu sein. Und verbaut sich damit Motorflugzeug. Auf jeden Fall brummt es wie ein Motorflugzeug. Die SPD verbaut sich jedenfalls mit dem Verhalten irgendwie ganz gründlich die Möglichkeit, überhaupt jemals mal was ändern zu können. Weil immer nur zu behaupten, ja, wären wir doch an der Regierung, wir würden ja alles anders machen, ist eben nicht die Realität. Und ihr wart Regierung, ihr habt nicht alles anders gemacht. Das kann man da einfach mal nehmen. Na, in der Politik kann man halt so Übungen machen wie Past Performance nehmen und daraus die Future Performance ableiten. Und sagen, ja, also wenn ihr zu Regierungszeiten schon nicht die Überwachung abgeschafft habt, sondern mehr Überwachung gemacht habt, wenn ihr zu Regierungszeiten nicht dies, jedes, sonst was alles anders gemacht habt, dann werdet ihr das mit Sicherheit nicht dann tun, wenn ihr jetzt plötzlich mal an die Regierung kommt. Das ist einfach nicht glaubwürdig. Na, warum solltet ihr euch jetzt ändern? Warum solltet ihr Hartz IV abschaffen wollen zum Beispiel? Genau die Figuren, die Hartz IV haben wollten, bis auf Gerhard Gerhard, sitzen da weiterhin. Na, Steinmeier, voll die Wahl an die Wand geklatscht. Und das Erste, was er macht, ist zur SPD-Parteizentrale tigern und sich zum Fraktionsvorsitzenden erklären. Ich mache jetzt euren Fraktionsvorsitzenden. Komisch, ist das jetzt demokratisch legitimiert? Du hast gerade die Wahl verloren als Kanzlerkandidat. Jetzt wäre es eigentlich an der Zeit, einfach mal zu sagen, okay, ich habe die Wahl nicht gewonnen. Es liegt an mir, ich persönlich nehme die Verantwortung und bin weg. Zack. Na, nur noch kleiner Abgeordneter. So, ne? Oder hier Steinbrück. 1,25 Millionen, nur um die Zahl nochmal in den Raum zu werfen. 1,25 Millionen für irgendwelches Geblubber. Wo irgendwie der Verdacht sich ja geradezu aufdrängt, dass er da nicht bezahlt wurde für das Geblubber. Weil er dann auch irgendwie immer nur das geblubbert hat, was er sowieso überall gesagt hat. Da braucht man ihn nicht persönlich für. Sondern vielleicht könnte das was damit zu tun haben, dass er als Bundesfinanzminister den Banken Gutes getan hat. Weil er hat den Banken Gutes getan als Bundesfinanzminister. Er hat denen weniger Überwachung verpasst. Komischerweise den Banken. Ne? Die Bevölkerung wird voll überwacht. Die Banken nicht. Schon eigenartig. Aber ja. Na, und das kann man einfach mal zur Kenntnis nehmen. Da kann man einfach mal sagen, okay, Past Performance. Na, also wie sie sich in der Vergangenheit verhalten haben. Daraus kann man dann einfach mal Rückschlüsse ziehen darauf, wie sie sich denn in Zukunft wohl verhalten könnten. So, und das nimmt man dann einfach mal zur Kenntnis und stellt fest, ja, also wenn ich das alles mal zusammenzähle, dann sieht das nicht gut aus für die SPD wird alles anders machen, weil das hat sie in der Vergangenheit nicht, warum sollte sie es denn jetzt plötzlich tun? So, solange man diese Frage nicht irgendwie fundiert beantworten kann, sehe ich zumindest keinen Grund, warum ich die Pfeifen wählen wollen würde. Na, wer hat uns verraten? Ja, genau. Ist ja auch nicht neu, dieses Lied. Das ist ja alt. Das ist ja ganz alt. Ah, aber hey. Hör doch noch an. Also ja, so Charakterdarsteller, da, das kriegen die Linken auch hin. Das Schöne an den Linken ist halt, solange wie sie nie in einer Regierung waren, können sie sich halt immer hinstellen und auf Moral High Ground machen. Sagen, ja, also mit uns wäre sowas ja nicht passiert. Weil da kann man ihnen zumindest nicht das Gegenteil nachweisen. Ja, und wer dann immer noch irgendwelche Stasi-Geschichten aus dem Hut zaubert, kann ja gerne nochmal erklären, was denn eigentlich nun mit der Akte von IM Erika ist. Ja, also die CDU hat aber besser die Füße schön still zu halten. Vor allem die ganzen Blockflöten pfeifen, die zu DDR-Zeiten alle ihre Fresse nicht aufgemacht haben. Ja, unter anderem den Gauck. Ja, wann hat denn der Gauck das erste Mal seine Fresse aufgemacht, der tolle Freiheitskämpfer? Naja, als sowieso klar war, dass ihm nichts mehr passieren kann. Ja, das ist ein toller Freiheitskämpfer, wenn er sich erst äußert, wenn ihm nichts mehr passieren kann. Übrigens, ich lehne mich jetzt mal aus dem Fenster und sage, die Rasenstreifen sind wieder angewachsen. Im Januar ausgeschnitten, jetzt wieder angewachsen. So, dann gab es auch noch den Pflebrück. weil nämlich SPD-Nicht-Kanzlerkandidat Peer Steinbrück bei einem Bundestagswahlsieg eine große Pflegereform mit 125.000 zusätzlichen Pflegerinnen und Pflegern auf den Weg bringen wollen würde. Schwerpunktmäßig soll die Pflege älterer Menschen zu Hause erleichtert werden. Auch das Kuratorium Deutscher Altershilfe forderte einen raschen Ausbau der Altenpflege, ähnlich wie zuletzt bei Kleinkindbetreuung. Der Bimbis-Regierung warfen Steinbrück und KDA vor, trotz der auf den Weg gebrachten Reform in dem Bereich für 4 verlorene Jahre verantwortlich zu sein. Oder das ist auch so, er hat einfach nur mal Bullshit von sich gegeben. Aber schön, dass wir verglichen haben. Ja. Dann, Zensais. Ist mal wieder Zeit, dass irgendein Hinterwäldler aus der christlich zensierenden Union aus dem Gebüsch gehüpft kommen darf. Darunter hier nicht Zensul, sondern Zensais. Der CSU-Rechtsaußenpolitiker Norbert Geis, 74, hat dann nämlich die Gelegenheit genutzt, nachdem in Großbritannien ja da gerade die Pornozensur installiert wird, das für Deutschland auch zu verlangen. Er forderte nämlich in einem Papiererzeugnis mit besonders großen Buchstaben, dass der Zugang zu Online-Pornografie in Deutschland stark eingeschränkt werden müsse. Kinder und Jugendliche müssen vor der Pornografie im Internet besser geschützt werden. Dafür brauchen wir jetzt dringend spezielle Filter und verbindliche Altersbeschränkungen, sodass man sich für die Nutzung von pornografischen Inhalten im Netz persönlich anmelden muss. Fasel, 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 bla. Witz an der Sache ist Reaktion von Leuthäuser Schnarrenberger darauf. Ja, er möge sich doch bitte die Debatte in Sachen Zensursula nochmal ausdrucken lassen. Was? Ausdrucken lassen? Hat sie das wirklich so gesagt? Also, in Quelle Golem im Jahr? Er möge sich die Debatte... Ach, und das Grundgesetz doch bitte nochmal ausdrucken lassen. Ja. Oder anders ausgedrückt, was? Aber Zensur. Ja, nee, klar. Keine weiteren Fragen. Also mal davon abgesehen, dass sie in Großbritannien die Zensurinfrastruktur schon längst hatten. Die brauchten die jetzt eigentlich nicht irgendwie nochmal extra begründen. Die haben die Zensur ja schon. Aber schön, dass wir verglichen haben. Und dann gibt es hier noch den FDP-Godwin. Der FDP-Bimbistagsabgeordnete Lars Lindemann hatte die Grünen mithilfe eines Plakats der Nationalsozialisten kritisiert. Lindemann wandte sich damit gegen den Grünen-Appell für einen wöchentlichen, fleischlosen Tag in Kantinen. Was nebenbei eine Forderung ist, die das Papiererzeugnis mit den besonders großen Buchstaben im seit 3 Jahren schon existierenden Wahlprogramm der Grünen jetzt entdeckt haben will. Eil! Blöd hat gelesen. Ja, das ist tatsächlich eine Einmeldung wert. Weil blöd Leute können nicht lesen. Aber ja. Und er verwendete jedenfalls das Bild mit einer blonden Frau, die Kindern Brot reicht. Es trägt die Aufschrift, esst Vollkornbrot, denn es ist besser und gesünder. Per Fotomontage wurden dort auch das Parteilogo der Grünen hinzugefügt. Lindemann bestätigte Angaben der Zeitung. Demnach verwendete er die Montage, entfernte sie aber wieder von seiner Facebook-Seite. Herr Godwin, bitte den Herrn Lindemann niederstreiken. Strike him down. So, Neues aus der Wirtschaft. Da gab es erstmal die Fachkellner, weil Kellner, Klempner und Pflegepersonal gesucht. Nicht nur in hochqualifizierten Berufen, wie Ingenieuren werden die Fachkräfte knapp, berichtet eine Zeitung unter Berufung auf eine Studie des Instituts der Deutschen Wirtschaft. Das Institut der Deutschen Wirtschaft, ist das nicht irgendwie INSM? Es riecht nach INSM. Ja, mal davon abgesehen zu behaupten, ja, also die unqualifizierten Kräfte werden weniger, weil also Kellner kann nur so ungefähr jeder, der motorisch gut genug ist, um nicht volle Teller fallen zu lassen. Ja, also für Kellner braucht man nur wirklich keine Spezialqualifikationen. Oder anders ausgedrückt, ihr wollt weiter billige Sklaven, ihr Pfeifen. Das ist ein bisschen sehr offensichtlich, weil solange wir noch irgendwie mit Ingenieuren und irgendwelchen Fachkräften argumentiert, kann man das ja noch irgendwie hinbiegen. Aber also Kellner, Klempner, das sind jetzt nicht Dinge, die man nicht innerhalb relativ übersichtlicher Zeit, zum Beispiel im Rahmen einer Ausbildung, lernen kann. Und alles, was man im Rahmen einer Ausbildung binnen 3 oder von mir aus auch 4 Jahren lernen kann, benötigt keine Fachkräfte, die extra aus dem Ausland rangekarrt werden, sondern das benötigt einfach nur Menschen, die davon leben können, so etwas zu tun. Dummerweise, wenn die Arbeitgeber nicht genügend Geld bezahlen, dass man davon leben kann, dann ist es scheißegal, wie viele Leute ihr daran karrt, sondern dann sucht ihr Sklaven. habe ich mir am Samstag reingeklebt. Dann ist der IWF aufgewacht, der Internationale Währungsfonds, hat nämlich Deutschland vor einem überzogenen Sparkurs gewarnt und mehr Anstrengungen beim Abbau wirtschaftlicher Ungleichgewichte angemahnt. In einem in Washington veröffentlichten Bericht heißt es, in der Bimbis-Republik gebe es noch Spielraum zur Stärkung der Binnennachfrage. Unter anderem plädierte der IWF für höhere Reallöhne. Dies könne helfen, die deutsche Wirtschaft weniger anfällig für externe Schocks zu machen, ohne die Wettbewerbsfähigkeit zu gefährden. Ein stärkeres und ausgewogeneres Wachstum in Deutschland sei entscheidend für eine nachhaltige Erholung in der Eurozone und den globalen Aufschwung, betonte der IWF weiter. Und dann ist ausgedrückt, denen ist aufgegangen worden, dass das Totsparen übrigens nicht hilft. Und das ist total was bringt, wenn die Leute auch tatsächlich Geld haben, mit dem sie Dinge kaufen können, die sie nicht zum dringenden Überleben benötigen. Ja, ach, schön, dass sie es auch merken. Dann aus der Kategorie Captain Obvious arbeitet jetzt an der Universität Jena, weil dort bescheinigt eine neue Studie den Hartz-Reformen fatale Folgen. Die Hartz-IV-Logik produziert nämlich das Gegenteil von dem, was sie leisten will. Sie erzeugt Passivität, wo sie Aktivierung vorgibt, sagte der Soziologe Klaus Dörre, einer Nachrichtenagentur, die nicht genannt werden wollte. Das Stigma Hartz IV sei für die Betroffenen inzwischen vergleichbar mit der schwarzen Hautfarbe im Süden der USA. Captain Obvious. Paging Captain Obvious. Ach, ich muss ihn gar nicht pagen, er ist ja schon da. Ja, Und dann gibt es da noch ein X Plus, weil nämlich die deutschen Exporte im Juni wieder leicht angestiegen wären. Saisonbereinigt legten sie im Vergleich zum Mai um 0,6% zu, wie das Statistische Bimbesamt in Wiesbaden mitteilte. Im Vergleich zum Vorjahr sanken die deutschen Exporte aber um 2,1%. Oder anders ausgedrückt, das mit dem Aufschwung ist halt ernsthaft vorbei. Ja, wie könnte es denn dazu gekommen sein? Ich hätte da noch günstig ein... Wir haben hier gerade eine Weltrezession. Weltwirtschaftskrise. Powered by Sparen. Koste es, was es wolle. Wäre zumindest jetzt so irgendwie eine naheliegende Begründung. Aber ja. So, und dann kommen wir in der Musikecke an. In der Musikecke wohnt das dritte und damit auch letzte Stück Musik, was ich von Melina Gerges hier liegen habe und aus dem Potsdam Music Network völlig legal herniedergeladen habe, nämlich Wasted Time. 4 Minuten 51 ist der dann lang. Die drei Texte enthält er, naja, also enthält die drei Texte, nennt sich Track 03. Ja, Gefolgt ist das Ganze dann vom Umfragestand, den ich am 2. August aus dem Schönen Morgen Podcast in 4 Minuten 52 rausgeklaut habe. Und dann sage ich danke fürs Anhören, Runterladen, Streamen oder was auch immer ihr sonst noch so gemacht habt, um mich hier hören zu können. Für den zugegeben macht in letzter Zeit wieder überhaupt niemand Fall, dass ihr euch bemüßigt fühlen könntet, mir irgendeine Form von Reaktion auf das, was ich so von mir gelabert habe, zukommen lassen zu wollen, weil ihr zum Beispiel Wahlempfehlungen habt. Werdet ihr dafür herzlich eingeladen, das in meine Richtung zu kommunizieren, zum Beispiel per Tweet oder app.net, Post an den jeweiligen Account @kompott. Ihr könntet natürlich auch einen Kommentar ins compiblog.de unter den Eintrag zu Kompott 378, nein, 387, so, einstellen, und zwar Teil 2. Oder dürftet ihr dann auch gerne eine E-Mail, korrekt frankiert, an compiblog@gmail.com schicken. Und grüßt dann auch den Bundesauslandsgeheimdienst, der das ja bekanntlich mitliest. So, und dann wünsche ich euch viel Spaß mit Wasted Time von Melina Gerges und dem Umfragestand und bis zum nächsten Mal, wenn er nichts dazwischen kommt.
Nur noch 7 Wochen bis zur Bundestagswahl. Und trotz Drohnenaffäre und NSA-Spionageskandal liegt die Union weiter bei 42%. Die FDP legt laut aktuellem ARD-Deutschland-Trend sogar zu und würde es wieder über die 5%-Hürde schaffen. SPD und Grüne können nicht aufholen. Und auch die Linke bleibt unverändert bei 7%. Ist eine Neuauflage von Schwarz-Gelb also schon so gut wie ausgemacht? Wir fragen Richard Hilmer, der Chef des Meinungsforschungsinstituts Infratest DIMAP, ist jetzt live auf Radio 1.
Morgen, Herr Hilmer.
Guten Morgen, Herr Zone.
Offenbar können weder Drohnenaffäre noch NSA-Spionageskandal der Union was anhaben. Geben Sie es zu, Sie haben auch keine Erklärung, oder doch?
Das ist in der Tat ein bisschen eigenartig, denn die Glaubwürdigkeit der Kanzlerin in der NSA-Affäre hat durchaus gelitten. Und auch die Reputation des Verteidigungsministers ist schwer beschädigt durch die Drohnenaffäre. Aber das Bemerkenswerte, das kann eben nicht der CDU schaden und vor allen Dingen die Reputation der Kanzlerin ist davon völlig unbenommen.
Die FDP kommt zum ersten Mal seit Wochen über die 5%-Hürde in den Umfragen. Wie stabil ist das denn?
Das ist alles andere als stabil. Die FDP profitiert zurzeit von einem Thema, dem Soli, aber sie muss nach wie vor zittern, denn sie ist sozusagen das schwächste Glied innerhalb der Koalition. Mit ihrer Politik ist die große Mehrheit nicht zufrieden. Deswegen muss sie bis zum Schluss kämpfen, aber zumindest kann sie mit etwas größerem Optimismus in die Schlussphase gehen.
Heißt aber, Schwarz-Gelb ist noch lange nicht im Ziel.
Das ist noch lange nicht sicher, denn noch nicht mal die Hälfte der Wahlberechtigten ist festgelegt, ist überzeugt davon, was sie am Schluss, am 22. September wählen werden. Das ist ein Stimmungsbild, das getragen ist in erster Linie von der positiven wirtschaftlichen Situation. Die Bundesbürger sind mit der allgemeinen wirtschaftlichen Situation zufrieden und auch mit der eigenen. Da haben wir sogar einen Spitzenwert seit 1997 erreicht.
Die SPD glaubt jetzt ganz schön strampeln zu müssen im Wahlkampf. Per Steinbrück hat sich in den kommenden Wochen viele Auftritte und Hausbesuche auferlegt. Dazu gibt es eine große Plakatkampagne, teilweise nicht mit Pro-SPD, sondern mit Anti-CDU-Motiven. Die Kanzlerin dagegen, die urlaubt bis Mitte August. Wer macht's richtig?
Ja, die SPD muss schon einiges machen, insofern macht sie es natürlich auch richtig und es gibt auch durchaus Themen, wo sie anknüpfen kann, denn hinter der positiven Grundstimmung stehen schon ein ganzes großes Sorgenpaket im Hinblick auf die wirtschaftliche Entwicklung, im Hinblick auf die soziale Situation. Viele Leute fürchten, dass die Schere zwischen Arm und Reich auseinandergeht. Alles Themen, die durchaus der SPD in die Karten spielen könnten, allerdings bislang konnten die Sozialdemokraten mit ihren Konzepten ihre Wähler noch nicht unbedingt überzeugen. Die Entwicklung geht in die positive Richtung. Steinbrück legt etwas zu, aber das ist mit Sicherheit noch nicht ausreichend.
Jürgen Trittin ist in dieser Woche beim Kanufahren ins Wasser gefallen. Können solche Fotos eines begossenen Spitzenkandidaten der Grünen eher schaden oder bringt sowas auch Sympathiepunkte bei den Wählern?
Also ich glaube, was die grünen Wähler anbetrifft, die sind da ziemlich festgelegt und solche Ausflüge, die dann auch mit einer kleinen Panne enden, die dürften da eher bestätigen, dass die Grünen sich um Themen kümmern, die auch die grünen Wähler beschäftigen, denn es gab ja sozusagen einen umweltpolitischen Hintergrund hinter dieser Pannenbootsfahrt. Also da, glaube ich, werden die Themen letztendlich entscheiden und die Frage, ob eben die Parteien hier wirklich überzeugende Konzepte bringen können und ihre Wähler, ja, wie man so schön sagt, abholen können.
Herr Hilmer, noch ganz kurz zum Schluss. Die Linkspartei legt ganz leicht zu, 1%. Dieser Aufwind kommt ja möglicherweise auch von Gregor Gysi, der in der vergangenen Woche gesagt hat, dass er sich eine Koalition mit der SPD vorstellen kann.
Also die Linkspartei ist relativ stabil über die letzten Monate und das hat natürlich auch sehr stark mit Gysi zu tun. Gysi ist der einzig verbliebene, wirklich bekannte und relevante Spitzenkandidat. Aber die Antworten der SPD, die waren ja auch sehr deutlich. Den Wählern der Linkspartei kommt weniger darauf an, dass sie mitregieren. Da überwiegt nach wie vor der Protest gegen die herrschende Politik.
Im Moment reicht es für Schwarz-Gelb, aber im Ziel ist die Regierungskoalition noch nicht. Nur noch 7 Wochen bis zur Bundestagswahl. Wir sprachen über den aktuellen Stand der Umfragen mit Richard Hilmer, der Chef von Infratest DIMAP. Vielen Dank, Herr Hilmer.
Bitteschön.